ARD.
Ich war absolut hilflos und ich habe nicht verstanden, warum. Ich habe die Kontrolle über meinen Körper verloren.
Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Raus aus der Depression, dem gemeinsamen Podcast von NDR Info und der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Mein Name ist Harald Schmidt und ich freue mich wieder sehr, in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention heute hier Ihr Gastgeber sein zu dürfen. Wir haben einen großartigen Gast heute, Diskuswerfer Christoph Harting. Guten Morgen, Herr Harting.
Schönen guten Morgen, Herr Schmidt. Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie bereit sind, bei uns das zu unterstützen. Und Diskuswerfer ist natürlich eigentlich viel zu wenig gesagt. Sie sind schlicht und einfach Olympiasieger. 2016 haben Sie die Goldmedaille gewonnen und danach haben Sie Probleme bekommen. Wie geht es Ihnen heute?
Wie geht's mir heute? Ich habe gut geschlafen. Natürlich nach knapp 20 Jahren Leistungssport jeden Tag Wehwehchen und alles tut ein bisschen weh, aber wir quälen uns trotzdem durch, denn wir haben ja das große Ziel, 2024 wieder bei Olympia dabei zu sein.
Ja, das finde ich fantastisch. Da wollen Sie nochmal dabei sein. Wie alt sind Sie dann, 2024?
Ich bin jetzt 34 Jahre alt geworden, ja, und gehöre doch eher zu den alten Eisen.
Ist das für einen Diskuswerfer noch ein gutes Alter, 34?
Es ist ein humanes Alter. Also man erreicht ja die körperliche Höchstleistung so im Altersbereich zwischen 6 und 28. Und je nachdem, wie lange man dieses Top-Niveau oder das Top-Level halten kann, kann man tatsächlich bis in die 40er noch Diskus werfen, solange dann Kopf und Körper mitmachen. Ja. Beides streikt bei mir hin und wieder. Und deswegen gehe ich fest davon aus, dass ich die 40 nicht erreichen werde in dem Sport.
Wir werden uns gleich unterhalten. Ich darf noch unseren Experten vorstellen, der wie immer mit dabei ist. Das ist Professor Ulrich Hegerl. Grüß Gott, Herr Hegerl.
Grüß Gott, Herr Schmidt.
Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Über langjährige Erfahrung verfügen Sie in der Behandlung psychisch erkrankter Menschen und Sie haben eine Professur inne an der Klinik für Psychiatrie der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Nach unserem Gespräch mit Herrn Harting werden Sie sich einschalten und werden das aus medizinischer Sicht einordnen, wie das heutzutage heißt, und beurteilen. Und vielleicht auch, wenn Sie noch haben, die eine oder andere Frage an Herrn Harting selber. Herr Harting, sind Sie doch mal so nett und erzählen Sie uns, wie fing das bei Ihnen mit der Depression an?
Ja, einen Startpunkt zu benennen, fällt mir selbst in den Therapiestunden schwer, beziehungsweise in den Gesprächen mit Psychiater oder Psychologen. Wir haben uns mehr oder weniger im gemeinsamen Konsens darauf verständigt, dass es eigentlich angefangen hat im Alter zwischen 14 und 15. Wirklich in Therapie begeben habe ich mich dann quasi 20 und 21, als ich gemerkt habe, es ging nichts mehr.
Das heißt, Sie haben sich ja schon unglaublich lange mit der Krankheit rumgeschlagen.
Ja, und ironischerweise war mir das als solches gar nicht bewusst. Jeder Mensch hat Hochphasen, hat Tiefphasen, hat mal einen schlechten Tag und sagt, okay, heute komme ich mal irgendwie nicht aus dem Bett. Bei mir war es aber anders. Ich hatte auch unglaubliche Hochphasen in der Zeit. Und erst als wirklich, ja, ich mit dem Rücken zur Wand stand und gemerkt habe, alles klar, ich bin an einem Punkt, ich komme ohne Hilfe nicht mehr weiter, habe ich mich dann dazu entschlossen, beziehungsweise habe die Kraft aufbringen müssen und mir Hilfe holen müssen. Und im Zuge des Eruierens, des Krankheitsbildes meiner Vergangenheit ist dann eigentlich so ein bisschen über das halbe Jahr rausgekommen, ey, du leidest eigentlich schon ganz schön lange daran.
Können Sie mal beschreiben, was war so ein Knackpunkt, wo Sie gemerkt haben, jetzt ist Ende, jetzt kann ich nicht mehr?
Ja, ist relativ schnell beschrieben. Ich habe mich im Frühjahr 2021 von meiner Frau getrennt, bin aus dem Haus ausgezogen und war sportlich auch an einem Punkt, wo ich quasi mit jeder Bewegung gemerkt habe, dass mein Körper unglaublich streikt und konnte da aber keine physiologischen Probleme finden, sondern hatte halt immer wieder Probleme an der gleichen Stelle. Man sagt im Sport immer so schön, der Rücken ist der Spiegel der Seele. Das heißt, je mehr Rückenbeschwerden man hat, desto mehr ist irgendwie der Kopf auch belastet. Und dann wurde mir von einem Osteopathen auch nahegelegt, du, vielleicht suchst du mal einen Psychologen auf, weil deine Symptome würde ich als psychosomatisch einschätzen. Und dann kommt natürlich der arrogante Sportler in Anführungsstrichen durch und sagt, ich habe keine Kopfprobleme. Ja, ich setze mich quasi nur mit meinen Gegnern irgendwie auseinander im Wettkampf und ich habe eine starke Psyche und das habe ich auch unter Beweis gestellt. Und die Einsicht wirklich, dass man Hilfe braucht, die war unglaublich schwer. Aber als ich dann ins Training gehen wollte und einfach nur zusammengesackt bin und dort wirklich irgendwie eine Stunde gesessen habe und mich eine Panikattacke ereilt hat, habe ich gemerkt, alles klar, hier ist irgendetwas nicht richtig, Christoph. du kannst die Augen davor verschließen weiterhin, aber ich denke nicht, dass es besser wird. Und dann habe ich mich über eine befreundete Psychologin in meinem näheren Umfeld dazu entschlossen, am Olympiastützpunkt Berlin da Hilfe zu suchen. Und das Telefonat, was ich danach geführt habe, im Sinne von, hallo, ich bin Christoph Harting und ich brauche Hilfe, allein dieser Satz, der hat mich ins Knie gebrochen. Da habe ich dann, bin ich sehr emotional geworden und war am Telefon auch gar nicht so leicht zu trösten. Mhm. Und dann war der Termin unmittelbar einen Tag später. Und dann gibt es ja erstmal wieder so eine Fragenkatalog-Batterie beziehungsweise Fragenbatterie, wo dann erstmal ausgemacht wird, okay, wo stehen wir denn? Es gibt ja leicht, mittel und schwere Depressionen. Wo schlägt das aus bei Ihnen auf der Skala? Sehe ich das als schwer? Sehe ich das nicht als schwer? Jetzt aus Therapeutensicht. Und da war dann relativ schnell klar, okay, Christoph, du bist schwerst depressiv und wir müssen jetzt wirklich dafür sorgen, dass du in eine adäquate Behandlung kommst.
Das ist sehr interessant, was Sie da beschreiben, denn Sie haben natürlich dann in dieser unglücklichen Situation doch das große Glück gehabt, dass Sie sofort einen Zugang zu Hilfe hatten. Also das erscheint eine Struktur auch innerhalb des Leistungssports zu geben. Wenn Sie sagen Olympiastützpunkt, dass Sie sich dort sofort hinkommen und am Grunde am nächsten Tag war die Hilfe da. Ja, das hören wir ja sehr oft anders, dass Patientinnen und Patienten ein halbes Jahr auf einen Termin warten.
Es ist ein unfassbares Glück im Leistungssport in dem Sinne, der Leistungssport als solches ist auch über die letzten Jahre sehr viel sensitiver geworden, was das Thema psychische Belastung angeht. Und gerade auch Wettkampfsituationen, höchsten mentalen Druck und Auseinandersetzungen mit sich selbst erfordern auch eine psychologische Begleitung. Und es gibt viele tolle Sportpsychologen, die uns begleiten, sowohl im Leichtathletikverband als auch im Olympiastützpunkt Berlin. Und als ich quasi das noch im Hinterkopf hatte und wusste, alles klar, ich kann mich dahin wenden.
Ja.
Und selbst wenn die mir nicht weiterhelfen können, kennen sie jemanden, der es kann.
Ja.
Das war mein Gedanke und das hat glücklicherweise Früchte getragen oder war von Richtigkeit der Annahme geprägt und deswegen hatte ich da wirklich, wirklich Glück.
Wie ging es dann weiter, nachdem Sie da einen Termin bekommen haben? Sind Sie in eine Klinik gegangen?
Ja, aber später erst, viel später. Ich war quasi dann am Folgetag im Olympiastützpunkt. Wir haben da auch zwei Sportpsychologinnen, die Frau Dr. Monika Liesenfeld und die Frau Dr. Britt Wilmsdorf. Und die haben mich dann da empfangen. Und wie dann halt so ein Gespräch anfängt, erstmal gesagt, ja, was ist denn los, wo drückt der Schuh? Und dann, wie eingangs angesprochen, gab es halt erstmal die Fragebogenbatterie. Das wurde dann ausgewertet. Ich war dann den nächsten Tag und den darauffolgenden wieder da und es wurde geredet. Und dann wurde mir schon von der ersten Psychologin nahegelegt, okay, ein Klinikaufenthalt wäre eigentlich zwingend notwendig. Aber wie das so ist als aktiver Sportler, Trainingsausfall länger als 3-5 Tage macht der Kopf irgendwie nicht mit. Und der Körper ist ja undankbar, was das angeht. Also habe ich mich dem versagt, habe gesagt, nein, kommt für mich nicht in Frage. Wir müssen das irgendwie hinkriegen, dass es erstens nicht offiziell wird. Das war unglaublich wichtig für mich. Und wir müssen es auch hinkriegen, dass ich weiter trainieren kann, weil ich ja sportliche Ziele habe.
Ja.
Ja, beides wurde dann erstmal so angenommen. Sie hat mich dann an ihren Doktorvater weitergeleitet, der mich dann quasi psychologisch weiter betreute und an einen auch bekannten Psychiater an der Charité Berlin. Und bei beiden war ich dann quasi jede Woche vorstellig und musste mich, ich will nicht sagen erklären, aber habe dort diese ganze Thematik und Symptomatik aufarbeiten können und war erstmal natürlich ja erschlagen von dem ganzen Thema als solches, ne?
Ja, ich meine, wir reden hier mit einem Goldmedaillengewinner und wir haben ja immer wieder in unserem Podcast und auch bei anderen Veranstaltungen das Thema, dass Sport sehr hilfreich sein kann bei Depressionen. Aber in Ihrem Fall ist der Eindruck, dass es sich vielleicht noch verstärkt hat durch den Leistungsdruck und die Öffentlichkeit, der Sie ausgesetzt waren?
Ja und nein. Ich habe so einen schönen Spruch für mich gefunden, der Sport ist Therapie, aber er ist auch Grund für Therapie. Das heißt, dass natürlich mein ganzes leistungssportliches Dasein immer auf Erfolg ausgeprägt. Man lebt in 95% Misserfolg, denn nur wenn man hört, was nicht funktioniert, kann man sich weiterentwickeln. Und hat mir aber in den schwersten Zeiten, als ich anderthalb Jahre ohne Wohnung war, auch eine feste Alltagsstruktur gegeben. Es gab immer von 10 bis 12.30 Uhr musste ich halt beim Sport sein und das war halt so ein bisschen der kleine rote Faden, an dem ich mich langhangeln konnte.
Ich meine, anderthalb Jahre ohne Wohnung, wo haben Sie denn da gewohnt?
Ach, das ist schwer zu sagen. Ich habe in dieser Zeit 2,5-3 Monate bei meinem Trainer gewohnt, der mich aufgenommen hat. Ich habe bei einem Freund im Büro geschlafen. Ich hatte verschiedene Bekanntschaften. Ich hatte auch zeitweilen am Trainingsort im Sportforum übernachtet, was aber auch keiner wissen sollte. Also ich wollte das wirklich so geheim halten wie möglich, dass es mir so schlecht geht und auch gar nicht Hilfe von meinem Umfeld irgendwie annehmen, was dann im Nachhinein auch festgestellt stolz an falscher Stelle war. Und habe dann auch über verschiedene Trainingslager und Auslandstrainingslager die Zeit überbrücken können, bis ich dann irgendwann mal einen positiven Bescheid zu einer Wohnungsbesichtigung in Berlin bekommen habe, was ein Thema für sich ist, wenn wir ehrlich sind. Und das hat dann Gott sei Dank auch funktioniert.
Das ist ja Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, welche Energie Sie aufgewendet haben, um im Grunde so ein Verstecksystem durchzuziehen, dass man das nicht mitkriegt, dass Sie keine Wohnung haben, den häufigen Wohnungswechsel, dann das Training weiter. Haben Sie in der Zeit schon gemerkt, dass Sie, mal jetzt salopp gesagt, am Limit fahren?
Ja, und das wurde mir auch, also wir reden jetzt wirklich vom Zeitraum nach April 21 bis, ich sag mal, irgendwann August 22, September 22. Also ich war dieser Zeit auch schon in Therapie.
Aha, und, ach so, ja?
Ja, ja. Und ich war quasi bestrebt, auch eine eigene Wohnung zu finden, beziehungsweise wieder was Eigenes zu haben. Aber es ist einfach unfassbar schwierig gewesen. Und ja? Die Geheimniskrämerei daraus war... Was war der Grund dafür? Ich habe mich selbst als zu schwach gesehen, ich habe mich selbst als Belastung gesehen für andere und wollte mich auch niemandem aufdrängen und ergo auch niemandem mitteilen. Also ja, die Energie, die da reingeflossen ist, um das möglichst geheim zu halten, war schon extrem groß.
Bei Ihnen ist ja die Diskrepanz besonders groß, denn ich kenne Sie jetzt nur als Fernsehzuschauer bei den Wettbewerben. Sie haben ja gestrotzt vor Energie. Sie waren ja unglaublich extrovertiert. Das war ja in gewisser Weise auch Ihr Markenzeichen. Und wenn man sich dann diesen Unterschied vorstellt, von dieser Art aufzutreten bei den Wettkämpfen und wie für Sie das Leben weiterging außerhalb, da fragt man sich ja, wie das überhaupt zu schaffen ist. Haben Sie in der Zeit, haben Sie schon Medikamente genommen?
Ja.
Ja.
Das war tatsächlich nach der ersten Sitzung bei meinem Psychiater, war das klar. Der mir dann ganz klar sagte, okay, wir müssen hier mit Medikamenten arbeiten, entweder das oder Sie begeben sich in eine Klinik. Klinik kam für mich zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, nicht in Frage. Auch da war das Veto, weil ich ja gucken muss, auch wegen Dopingliste, darf ich das nehmen, darf ich das nicht nehmen, was sind das für Wirkstoffe? War dann relativ erschlagen, als er dann meinte auf meine Frage, wie lange ich die dann nehmen müsse, hat er gesagt, na, wir müssen von mindestens anderthalb Jahren ausgehen. Da sage ich, wie bitte? Anderthalb Jahre? Also man stellt sich das vor als Sportler, wir dürfen ja nicht krank sein. Alles, was irgendwie länger als 14 Tage ist, es geht schon in die Unmöglichkeit, quasi ja, sich auch diese Zeit zu geben. Und wenn dann ein Doktor dir sagt, du, pass auf, du hast ein Problem, dann müssen wir mal irgendwie ein Jahr, anderthalb dranbleiben. Auch mit Medikamenten ist das, es hat überhaupt nicht in mein Weltbild gepasst. Dann waren es auch verschiedene Medikamente, bis ich dann letztendlich das gefunden hatte, was wirklich funktioniert und was den größten Input, positiven Input auf dieses Krankheitsbild hat. Das hat auch eine Weile gedauert, weil ja Psychopharmaka alle einen Wirkungsverzögerungszyklus haben, der sehr lange ist. Mhm.
Sie haben an anderer Stelle beschrieben, dass Sie in so Gedankenkreisen festhingen und da fällt auch der Begriff, mein Kopf stand still. Wie haben Sie das gelernt, da rauszukommen, das zu durchbrechen?
Größtenteils durch meinen Psychologen, Dr. Stefan Leidig, der mir beigebracht hat, dass es in unserer Erziehung, in unserer Gesellschaft quasi normal ist, jedem Gedanken, der irgendwie aufkommt, eine Wertigkeit zu geben. Es ist, Gedanke kommt hoch im Kopf und wir sind erzogen worden, ja, Gedanken sind irgendwie wichtig und Gefühle und alles gut und den denken wir dann bis zu Ende. Und er sagt, Gedanken können auch wie Blähung sein, ja, die treten auf und die können auch mal ganz schnell wieder verschwinden, die haben keinen großen Mehrwert und die führen auch nirgendwo hin, außer zu elendlangen Diskussionen mit einem selbst und mit Gedankenkreisen meinte ich, dass ich immer so ins Grübeln verfallen bin aus dem Nichts. Also man kennt das vielleicht, tranceartiger Zustand beim Autofahren, wenn man gar nicht so richtig auf der Straße ist, sondern der Kopf halt einfach so abschweift und man den gedankenfreien Lauf lässt. Das hatte ich auch, aber alles nur im negativen Sinne, im Sinne von, du bist nichts wert, du kannst es nicht, was machst du noch hier? Also diese Selbstzweifel schienen. Ich glaube, ich war zu mir härter, als es mein ganzes Umfeld je hätte sein können. Und war quasi gefangen in dem Gedankenkreis oder in den Gedankenkreisen, dass ich, ja, einfach schlecht bin.
Ich meine, man wird, sage ich jetzt mal als Laie, nicht Olympiasieger, ohne hart gegen sich selber zu sein. Oder sehe ich das falsch?
Das sehen Sie vollkommen richtig. Ja. Ich denke, dass außergewöhnliche Erfolge außergewöhnliche Leben bedingen.
So, und war Ihre Beobachtung dann, als Sie das bei sich akzeptiert hatten, ich sag mal, im Kollegen- und Konkurrentenkreis oder auch irgendwelchen Leichtathletik-Festivals oder so, man kriegt ja auch mit, man trifft mal Hochspringer oder man trifft mal Sprinter, dass sie dann so einen Blick geschärft haben, wo sie sagen, da ist eigentlich auch jemand, der in einer ähnlichen Situation sein könnte, wie ich es war?
Ja, ironischerweise war ich zu dem Zeitpunkt auch Athletenvertreter. Das heißt, wir haben im Deutschen Leichtathletikverband Pi mal Daumen 450, 470 Kaderathleten. Und ich war Stellvertreter von unserer Athletensprecherin. Und nachdem ich mich irgendwie zu dem Thema geoutet hatte oder gesagt habe, hey, okay, ich habe damit Probleme, war die Resonanz dessen, ey, mir geht's auch so. Übrigens, ich bin auch schon seit einem Jahr in Therapie.
Wahnsinn.
Und ja, krass, dass es dir auch so geht. Das ist tatsächlich ein weiter verbreitetes Phänomen, als man annehmen würde, weil diese unfassbaren Belastungssituationen körperlich und mental einfach ihre Spuren hinterlassen. Ja. Mhm. Und ja, bis heute bin ich noch mit verschiedenen Athleten und ehemaligen Athleten in Kontakt, die alle ähnliche Bilder beschreiben.
Ich finde das unglaublich, was Sie schildern, und ich sage nochmal vielen Dank, dass Sie so offen darüber sprechen, weil ich meine, wir reden hier, ich sage es nochmal wieder, jemand, der in Paris wieder bei Olympia antreten möchte, Goldmedaille gewonnen hat. Ich würde mal an der Stelle schon Herrn Professor Hegel bitten, Herr Hegel, wenn Sie das hören, und zum Thema Leistungssport, für Sie kann das eigentlich nicht überraschend oder neu sein.
Ja, ich weiß gar nicht, ob Depressionen im Hochleistungssport häufiger sind als in anderen Bereichen. Ich denke eher nein. Aber wenn jemand eine Veranlagung zu Depressionen hat und kommt vielleicht durch diesen Stress im Hochleistungsbereich noch zusätzlich unter Druck, kann das schon ein Auslöser sein. Aber das Wichtige bei der Depression ist ja die Veranlagung. Wenn man die hat, rutschen Menschen ja oft rein, obwohl sie gar keine großen äußeren Belastungen haben. Herr Hartig, ich fand es sehr beeindruckend, wie Sie das erzählt haben. Könnten Sie nochmal beschreiben, wie Sie sich in dem Augenblick gefühlt haben, wo es so schlimm war, dass Sie sich Hilfe geholt haben, dass andere das nachempfinden können? Ich habe gehört, Sie hatten sogar fast Schwierigkeiten, sich selber zu versorgen. Können Sie das nochmal versuchen, irgendwie zu schildern?
Die Zeit zu rekapitulieren ist jetzt nicht so einfach. Ich probiere es trotzdem.
Den Zustand eigentlich, ne? In dem Sie sich da befunden haben. Ne?
Ich war absolut hilflos und ich habe nicht verstanden, warum. Ich habe die Kontrolle über meinen Körper verloren. Und Sie müssen sich vorstellen, als Leistungssportler ist ja der Körper der Dreh- und Angelpunkt im Leben. Ne? Unser Körper ist Kapital, wir verdienen damit unseren Lebensunterhalt, wollen uns selbst verwirklichen. Also muss ich Ihnen nicht erklären, dass der Körper beim Leistungssportler extrem viel Wert hat. Und ich war beim Training, beim Wurftraining, habe quasi Techniktraining gemacht und habe versucht, einfach die Bewegung abzurufen, die ich seit 20 Jahren so gut wie jeden Tag trainiere. Und sobald ich in die Nähe des Rings gegangen bin, ist mein Puls auf einmal dermaßen nach oben geschnellt, dass ich Angst hatte, den Ring zu betreten. Ich sage, jetzt ist gerade irgendwas falsch, ist gerade irgendwas schwierig. Und habe dann versucht, so wie man es gelernt hat, mich auch durch die Situation durchzuquälen und mich selbst zu besiegen, meine eigene mentale Komponente zu besiegen. Und stand dann am Ring und habe das Gerät einfach nur noch fallen lassen und bin so zusammengesackt und sage, okay, ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Bin dann, wir haben im Sportforum Berlin so einen kleinen abgetrennten Bereich in der Leichtathletikhalle, bin dann dort Richtung Trainerzimmer gegangen und war nur für mich alleine und musste mich da erstmal hinsetzen und hatte tatsächlich meine erste Panikattacke, was mir im Nachhinein quasi erklärt wurde, was das ist, weil ich habe keine Luft bekommen. Es wurde alles schwarz. Ich hatte einen unglaublich engen Gurt um die Brust. Ich musste ganz flach atmen. Ich habe totale Schweißausbrüche gehabt, aber jetzt wirklich kalten Schweiß. Ich habe gefroren, ich habe gezittert. Ich hatte einfach nur Angst zu sterben in dem Moment, so blöd es klingt. Ich wusste gar nicht so richtig, wie hin mit mir und habe dann da so im Nachhinein von meinem Trainer erzählt bekommen, ich habe dann eine Dreiviertelstunde, Stunde gesessen, bis er irgendwann mal zu mir kam und fragte, ist alles okay? Und während dieser Zeit habe ich halt nur gelitten. Ja, das kann ich gar nicht wiedergeben, wie schlimm das war. Hab dann so vor mich hingestottert und nach Luft geschnappt und sagte, ja, alles klar, komm, wir gehen erstmal raus. Und hat mir dann geholfen, mich hochzuheben und hat dann gemerkt, dass wenn immer wir irgendwie Richtung Diskuskäfig da gegangen sind, dass es schlimmer wurde. Das heißt, er hat mir mein Zeug gebracht, hat mich rausgebracht aus der Halle in die frische Luft und erstmal so ein bisschen diesen Blick wieder geöffnet und versucht den Fokus aus dem eigenen Kopf rauszuleiten, wieder in die offene Welt. Und hat gesagt, kann so nicht weitergehen. Ne? Dann war mir auch klar, ja, es kann so wirklich nicht weitergehen. Und dann war der nächste schwierige Schritt, eigentlich wirklich das Telefon in die Hand zu nehmen und sich selbst als auch anderen einzugestehen, dass man ohne Hilfe nicht weiterkommt. Und das ist, glaube ich, der schwerste Schritt. Also ich sage mal, es auszusprechen macht es real. Wirklich zu sagen, ja, hallo, ich bin Christoph Harting und ich brauche Hilfe, das fällt mir heute noch nicht einfach, aber in dem Moment war es, glaube ich, ja, die Mammutaufgabe.
Ja, vielen Dank. Ich habe, wenn ich einfach eine Frage stellen darf, weil ich das von meinem Berufstätigkeit her kenne, das ist, dass die meisten an Depressionen Erkrankten da zunächst sehr ablehnend reagieren, wenn man sagt, Medikamente sind wichtig, Antidepressiva in der Behandlung. Wie war denn das bei Ihnen gewesen? Haben Sie da versucht, sich dagegen zu wehren oder
ja,
haben Sie das akzeptiert?
Natürlich. Nee, es ist, wie gesagt, der Körper ist Kapital und ich bin auch nicht so affin, was Schmerzmedikation angeht, nur wenn man irgendwelche Entzündungen im Körper hat oder Probleme oder sonstiges. Ich bin quasi der Letzte, der irgendwie zum Arzt geht, zumal wir gefühlt sowieso nur Brot und Wasser zu uns nehmen dürfen, um irgendwie die Heilung voranzutreiben. Und als der Doktor meinte, Medikamente, habe ich gesagt, gibt es keine Alternative. Ich habe wirklich bestimmt 20 Minuten mit ihm telefoniert bzw. diskutiert, bis er mir dann wirklich ganz klar offerierte, entweder Medikamente oder Klinikerharting. Es gibt nur diese zwei Alternativen. Und dann zu sagen, okay, dann muss ich in diesen sauren Apfel beißen. Das hat auch nochmal sehr viel Kraft gekostet, aber es war eine Abwägung der Prozesse bzw. der Möglichkeiten natürlich die Möglichkeit, wo ich meinen Alltag weiter irgendwie versuchen konnte zu bestreiten.
Ja, Herr Schmidt, dann
ja, übergebe ich. Herr Harting, bleiben Sie bitte noch mit dabei, weil es ergibt sich ja dann immer auch aus dem Gespräch nochmal mit Herrn Professor Hegerl eine Möglichkeit. Auch Sie sind herzlich eingeladen, wenn Sie nochmal sich einschalten wollen oder einfach was dazu sagen oder was richtigstellen. Es geht heute um Sie, ja, hier in diesem Podcast. Und ich sage nochmal vielen Dank, dass Sie das machen. Ich glaube, dass das heute auch nochmal eine besondere Ausgabe ist mit Ihnen. Denn jemand, der auf der einen Seite so eine Leistung bringt und dann so unter Druck steht, und das ist das Ergebnis, das wird doch vielleicht vielen außerhalb nochmal den Mut machen, zu sagen, auch die eigene Situation zu reflektieren und sagen, vielleicht hätte ich schon länger mal um Hilfe fragen sollen. Herr Hegerl, wir haben ja gehört, diese Gedankenschleife, diese Grübelschleife, warum ist das in der Depression so, dass der Kopf im Grunde nicht zur Ruhe kommt?
Die Depression sucht sich negative Themen, die findet sie bei jedem von uns und dann dreht sich alles um diese Themen. Das ist ein Diagnosemerkmal der Depression, dass man eben in negativen Gedankenschleifen gefangen ist. Und wenn man die Depression behandelt mit Antidepressiva, mit Psychotherapie, dann hören diese negativen Gedankenschleifen wieder auf. Für manche Erkrankte ist es sogar ein Frühzeichen, dass sie merken, hoppla, jetzt rutsche ich wieder rein, wenn sie merken, dass sie anfangen, permanent über was Sorgenvolles für die Zukunft oder irgendwas Schuldbehaftetes aus der Vergangenheit, dass sie permanent an solche Dinge denken. Und das ist dann nachts, wenn die Menschen nicht schlafen können, denn typischerweise wachen viele Erkrankte nachts auf und liegen dann grübelnd im Bett, dann ist das eben dieser quälende Inhalt, diese negativen Dinge, die stundenlang rauf und runter durch den Kopf wandern.
Ich kann da vielleicht mal eine Hörerfrage auch noch anbringen, die von Martha kommt, die fragt, ist es normal, dass ich das Gefühl habe, die Depression wird überhaupt nicht besser?
Ja, das ist normal, denn wenn man drin ist in der Depression, hat man das Gefühl, da gibt es keinen Ausweg mehr. Auch das ist ein Diagnosemerkmal, die Hoffnungslosigkeit. Das heißt, auch wenn man schon mal früher mal drei depressive Phasen hatte, die man gut überstanden hat und danach wieder ein gutes Leben geführt hat, ist man trotzdem in der Depression völlig hoffnungslos. Das macht auch den großen Leidensdruck aus, dass man das Gefühl hat, da gibt es gar keinen Ausweg mehr. Und deswegen sind auch finstere Gedanken so häufig bei der Depression.
Das ist ja wirklich eine Geschichte, die man gar nicht weiß, wie man das bewältigen kann. Anderthalb Jahre keine Wohnung zu haben, das zu verbergen vor dem Umfeld, dass man im Grunde jeden Abend nach einer Übernachtungsmöglichkeit sucht. Warum sind solche Aufgaben zum Beispiel für jemanden, der an der Depression erkrankt ist, vielleicht gar nicht zu bewältigen?
Ja, das könnte Harding besser erklären wie ich, aber man hat halt keine Energie, man hat auch keine Hoffnung, dass man irgendwo genommen wird. Man ist vielleicht auch nicht gut im Auftreten, man ist wortkarg, man wirkt bedrückt und ist jetzt nicht vielleicht überzeugend, wenn man sich zum Beispiel jetzt irgendwo bewirbt, wenn man beruflich hier einen nächsten Schritt machen möchte. Es ist unglaublich schwer, in der Depression auf dem umkämpften Wohnungsmarkt sich da irgendwo erfolgreich zu behaupten bei diesem Kampf um die knappen Wohnungen. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Da braucht man dann oft Hilfe. Denn ich denke, Harding hat auch berichtet, dass man ja kaum mehr in der Lage ist, sich selber zu versorgen bei wirklich schweren Depressionen. Das ist einfach eine sehr schwere Erkrankung.
Herr Harding, ja?
Zum einen das und zum anderen einfach diesen Schritt zu gehen und noch mehr Menschen nach Hilfe zu fragen, würde ja quasi erfordern, dass man sich erklärt. Und man ist ja quasi in dem Prozess, dass man mit sich selbst uneins ist, weil man sich gerade anfängt, irgendwie mit der Krankheit auseinanderzusetzen und, wie Herr Professor Dr. Heger schon sagte, erstmal auszuloten, okay, welche Gedanken sind denn jetzt depressionsbestimmt und was sind denn wirklich Gedanken, die es irgendwie wert sind, zu Ende gedacht zu werden. Und bevor ich in die Situation komme und mich dann irgendwie erklären muss oder erklären soll, schweigt man das einfach tot und versucht das Ganze so zu umgehen. Ich hatte dann zum Ende der Zeit, ich habe das gerade nochmal ein bisschen Revue passieren lassen, auch eine sehr gute Freundin, die mich dann da unterstützt hat und war quasi von den letzten anderthalb Jahren, ich sag mal so 3-4 Monate, dann bei ihr. Die hat mich dann bei sich auf der Couch schlafen lassen, was ganz schön war. Aber die Hochphase hatte ich wirklich in den Momenten, als ich wusste, ich muss mir irgendwie 7.30 Uhr einen Wecker stellen im Wurfhaus, weil dann die ersten Athleten kommen.
Wie ist denn Ihr Weg jetzt bis zu Olympia?
Der Weg jetzt bis zu Olympia ist nur noch eine sehr kurze Zeitspanne. Wir fliegen jetzt Ende April ins Trainingslager, werden dort den Fokus auf die Wurfspezifik legen, um halt die Technik zu festigen, zu implementieren, den Ablauf mal wieder abzurufen und dann über eine Ausprägung von Geschwindigkeit die Weite generieren zu können bei Wettkämpfen, die uns die Qualifikation für die Spiele ermöglichen.
Herr Hegel, wenn Sie das hören, haben Sie als sozusagen Fachmann für die Seele einen Tipp als ehemaliger Goldmedaillengewinner, der nochmal antreten möchte in Paris? Worauf sollte man besonders achten oder was sind Warnzeichen, wo man sagt, Vorsicht vor einer solchen Öffentlichkeit, wie sie dann nochmal bei Olympia auf einen zukommt?
Das würde ich eigentlich nicht so sehen. Ich denke, wie schon gesagt, es ist im Hochleistungsbereich, haben wir auch nicht mehr depressiv Erkrankte als in anderen Lebensbereichen und anderen Berufsbereichen. Man sollte versuchen, die Depression ganz konsequent zu behandeln. Da spielen Medikamente eine große Rolle, Psychotherapie und ansonsten eben das tun, was man gerne tut. Und wenn man eine Begabung in diesem Bereich hat und hier auch Erfolge erzielen kann, dann würde ich jetzt nicht unbedingt von vornherein davon abraten. Denn auch wenn man jetzt Rentner ist und hat eine Veranlagung zur Depression, hat man eben ein Risiko, immer wieder reinzurutschen. Deswegen sollte man versuchen, ein möglichst erfülltes und spannendes Leben zu führen und nicht sich aus Angst, vielleicht wieder eine Depression zu kriegen, zurückzuziehen. Im Rahmen der Psychotherapie macht es schon Sinn zu schauen, was sind denn wirklich Auslöser. Wobei das immer sehr, sehr schwierig ist, Herr Harding, ne? Denn die Depression sucht sich ja ihre Themen aus dem Leben. Ne? Und wenn Sie reinrutschen in Depression und Sie sind im Hochleistungsbereich, dann denkt man natürlich, es ist der Hochleistungsbereich. Wären Sie jetzt Rentner, dann ist es das Rentnerdasein. Wären Sie arbeitslos, dann wäre es die Arbeitslosigkeit. Also die Depression findet immer ihre Gründe und nicht immer sind die scheinbaren Gründe dann wirklich die Auslöser. Und das rauszukriegen, das ist immer eine schwierige Aufgabe, aber da sind Sie sicherlich in guten Händen im Rahmen Ihrer Psychotherapie.
Absolut. Ist richtig, sucht sich immer ihre Themen. Die wandeln sich auch mit der Zeit. Also es ist egal, was irgendwie den Alltag bestimmt. Wenn man die Krankheit als solches verstanden hat und weiß, dass diese nur zustande kommen, weil man keine gesunde Hirnchemie hat, die ja die Medikamente irgendwie ausgleichen sollen, dann begreift man auch, dass es egal, was den Alltag bestimmt, dass das halt eher negativ geprägt wird und eher Gefahren oder Ängste schürt, als tatsächlich notwendig ist. Und erst wenn man versteht, dass man für diese falschen und kranken Gedanken nicht verantwortlich ist, weil das einfach das Krankheitsbild ist, dann lernt man irgendwann später zu selektieren.
Ja, vielleicht hilft Ihnen ein Bild, das ich immer verwende, wenn Menschen fragen, was ist eine Depression? Ist es eine körperliche oder eine seelische Erkrankung? Ich verwende immer das Bild einer Medaille mit zwei Seiten. Ich sage, bei jedem Menschen kann man sich anschauen, wie die Person als Ganzes mit der Umwelt interagiert, was sie in der Kindheit erlebt hat. Gab es da Traumatisierungen? Die können dann die Veranlagung setzen für Depressionen. Gibt es akute Auslöser? Und wir haben hier die Psychotherapie, mit der wir eingreifen können. Aber immer gibt es die andere Seite. Und das ist, was Sie jetzt gerade mit Hirnchemie gemeint haben. Das sind die Gene, die die Veranlagung mit beeinflussen. Das sind aber auch ja, alle möglichen Veränderungen in den Hirnfunktionen, die man finden kann bei der Depression, und es ist die Pharmakotherapie. Also ich würde auch nicht sagen, Depression ist ausschließlich jetzt eine Folge der Hirnchemie, sondern es sind eben diese zwei Seiten, die sich gegenseitig ergänzen und nicht in einem Entweder-Oder-Verhältnis stehen. Und das verstehen die Menschen eigentlich meistens recht gut, weil man dann auch versteht, dass sowohl die Psychotherapie als auch die Pharmakotherapie sinnvolle Behandlungen sein können.
Absolut.
Dann würde ich als psychologischer Feinmechaniker sagen, dass wir für heute am Ende einen wirklich sehr, sehr, sehr schönen und meiner Einschätzung hilfreichen Ausgabe unseres Podcasts sind. Herr Hegerl, ist das so?
Ja, ich hoffe, dass Sie hier die Gefühle unserer Zuhörer ausgedrückt haben, korrekt.
Und Herr Harte, ich sage nochmal vielen, vielen Dank. Ich fand das wirklich einen tollen Beitrag von Ihnen. Ich drücke Ihnen sehr die Daumen, nicht nur für Ihren Gesundheitszustand, sondern auch für den Weg nach Paris und dann für Paris. Und ich sage es mal so, als Fan und Fernsehzuschauer, ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ich Sie in einem Wettkampf sehe, weil das mag merkwürdig klingen am Ende eines Depressionspodcasts, aber für mich ist das immer ein Auftritt von wahnsinniger Energie und Power. Ich sehe sowas unglaublich gern.
Dankeschön. Und vielleicht noch ein Hinweis von mir an die Zuhörer. Es ist nie zu spät, sich Hilfe zu holen. Seid nicht zu stolz, geht den Weg. Die Leute sind für euch da.
In diesem Sinne, vielen Dank, Christoph Harting, vielen Dank, Professor Hegerl. Ihnen, meine Damen und Herren, danke fürs Zuhören. Selbstverständlich können Sie alles, was wir bisher aufgezeichnet haben, in unseren Podcasts in der ARD-Audiothek nachhören. Mein Name ist Harald Schmidt. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info. In Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Und jetzt noch ein Tipp für die ARD Audiothek.
Hallo, mein Name ist Viktoria Kobmann. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD nehme ich mir jeden Tag Zeit für die wichtigen Fragen. Also diese Überwachung ist allgegenwärtig. Wie geht's denn den Menschen da, die du getroffen hast? Für packende Geschichten.
Also ich stelle mir einfach vor, die blättern durch die Tagebücher und sagen, ja, so muss es gewesen sein. Hitler wusste nicht vom Holocaust. Das ist eigentlich unfassbar, wenn man denkt, wie nah wir an eine Rehabilitierung von Adolf Hitler gekommen sind.
Und investigative Recherchen.
Was lag wirklich wann vor, was lag auf dem Tisch und wie umfassend war wirklich dieser Machtmissbrauch, der da stattgefunden haben soll?
Also ihr habt rausgefunden, das muss schon viel früher bekannt gewesen sein.
Ja.
Jeden Montag bis Freitag liefern wir Ihnen täglich ein Thema in aller Tiefe. 11KM, der Tagesschau-Podcast. Hören Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.